Herzlich willkommen zu Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehungen wirklich zählt. Mein Name ist Bela und gegenüber sitzt meine Frau Isabella. Wir arbeiten seit 8 Jahren zusammen als Beziehungscoaches und heute geht es darum, eine Anleitung zum Unglücklichsein. Es gibt anscheinend Dinge, die einer Beziehung wirklich schaden und heute wollen wir ein paar davon vorstellen. Isabella, was begegnet dir denn so an Mustern, wo du sagen würdest, das ist ein echter Beziehungskiller?
Vielleicht einmal zur Einordnung. Es geht nicht um die ganz großen Sachen, die eine Beziehung stören, also wie Betrug oder Lügen, sondern es soll in dieser Folge eher um diese kleinen Beziehungskiller gehen, die quasi stetig eine Beziehung schaden.
Das stimmt. Es gibt da einige. Die kommen so von unter der Oberfläche, sind sie präsent und mit der Zeit werden die immer stärker. Und es sind gar nicht die großen Dinge, sondern es sind oft die kleinen Dinge, die sich so aufsummieren.
Genau, die sich aufsummieren oder auch, die einfach einem vielleicht auch gar nicht so bewusst sind. Und jetzt durch den Podcast hat man ja vielleicht ein paar Momente, wo man denkt, ah, okay, stimmt, das mache ich und das schadet einfach meiner Beziehung. Als ersten Beziehungskiller würde ich unpassende Erwartungen nennen. Das sind oft irgendwie unrealistische Vorstellungen, wie Liebe funktioniert oder auch wie Partnerschaft funktioniert. Eine unrealistische Erwartung ist zum Beispiel, mein Partner muss mich glücklich machen oder auch, wenn er der Richtige ist, dann sollte alles leicht sein.
Ja, im Grunde genommen ist da ja auch ein bisschen Wahrheit dabei, weil mein Partner soll mich ja glücklich machen. Aber ich kann ihn nicht verantwortlich dafür machen.
Genau. Liebe ist jetzt kein Zustand von, es muss immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, es muss immer alles harmonisch sein, sondern es ist vielmehr ein Prozess.
Ich finde auch unpassende Erwartungen. Bestimmte Dinge kann ja ein Partner leisten und bestimmte Dinge, da ist er vielleicht nicht so gut drin. Und was mir oft begegnet ist, dass man doch von seinem Partner Dinge verlangt, wo er vielleicht gar nicht so gut drin ist. Nicht, dass er das nicht machen soll, kann ja lernen, aber zu viel, zu schnell, zu doll und zu wenig vor allem Handlungsanleitung.
Genau, und bei den Erwartungen ist auch immer die Gefahr da, dass man seinen Partner gar nicht richtig sieht, sondern dass man einfach Erwartungen hat, wie die Liebe ist oder wie eine Partnerschaft funktioniert und dabei sieht man gar nicht, was da eigentlich wirklich für eine Person vor dir sitzt, was die alles so mitbringt, was sie vielleicht auch nicht mitbringt und dadurch kommt es auf jeden Fall zu Reibereien und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein stummer Beziehungskiller.
Also ich kenne es aus der Beratung zum Beispiel, dass es natürlich unausgesprochene Erwartungen gibt. Schreiben ist ein gutes Beispiel dafür. Ich möchte, dass er mir schreibt, dass er mich mag, dass er an mich denkt und das regelmäßig und nicht nur, wenn er was will oder wenn irgendwas ansteht, sondern ich möchte irgendwie, auch wenn wir jetzt, sage ich, physisch getrennt sind, dass er mir irgendwie das Gefühl gibt, er ist bei mir. Und das scheitert in der Realität oft an den Männern, die eben nicht so gut darin sind, auf diese Kleinigkeiten zu achten.
Genau, die auch vielleicht gar nicht so kommunikativ über das Handy sind, ne? Also es ist immer, ich stelle dann immer die Frage, war es denn irgendwann mal anders? Also, ne, weil dann, wenn man weiß, ah, okay, aber es geht ja und jetzt ist es nicht mehr da, dann dürfen schon so ein paar Fragezeichen entstehen. Aber wenn er einfach ein Typ ist, der jetzt zum Beispiel wenig übers Handy kommuniziert, dann kann man sich zum Beispiel fragen, ja, warum möchte ich das gerne? Okay, ich möchte gerne Teil seines Alltags sein, möchte ihm eigentlich auch gerne sagen, was bei mir im Alltag so los ist. Und das ist ja dann wieder eine realistische Erwartung. Dann kann man gucken, okay, können wir das irgendwie organisieren, dass wir irgendwie am Tag uns einmal austauschen, vielleicht dann persönlich oder im Gespräch übers Telefon. Na, aber es gibt einfach Menschen, die schreiben einfach nicht gerne, schreiben nicht viel und schon gar nicht schreiben sie ihr Gefühlsleben in ihr Handy. Und das ist okay, dass es so ist. Und nur weil jemand einem nicht 1000 Herzen am Tag verteilt, übers Handy rüber schickt, heißt das nicht, dass er einen nicht liebt.
Eine andere Sache, die mir auch oft begegnet, ist zum Beispiel ich habe das Gefühl von mangelnder Wertschätzung. Also könnt mir doch mal Blumen mitbringen. Mhm. Als Beispiel.
Ja.
Und dann sage ich ihm das. Ja, und dann vielleicht macht er das auch. Aber er soll es ja von sich aus machen.
Ja, Das Beispiel ist sehr schön, weil oft stehen ja die Blumen, du hast es am Anfang gesagt, eben nicht für ich hätte so gerne Blumen, sondern ich verbinde mit den Blumen eine Wertschätzung, ein Gesehenwerden. Und das vermisse ich total. Und deswegen fordere ich das über Blumen ein, also quasi die Sprache der Liebe, ne, die roten Rosen, die einem mitgebracht werden. Und wie gesagt, es geht ja wahrscheinlich nicht darum, dass man gerne, also vielleicht auch ein kleines bisschen, dass man es schön findet, wenn Blumen in der Wohnung stehen. Aber es geht eigentlich viel mehr um diese Wertschätzung.
Noch eine letzte Sache, was mir auch in der Beratung oft begegnet, ist zum Beispiel die unausgesprochene Erwartung, dass er sich um bestimmte Dinge kümmern muss. Vielleicht, ich nehme mal jetzt wegen dem Männerklischee oder wie auch immer, aber er soll halt bestimmte Dinge tun und das gehört sich so. Sei es darum, dass er sich um handwerkliche Sachen kümmert oder darum, dass dieses Gefühl hat, nicht alleine zu sein mit bestimmten Dingen oder andersherum, dass er auch mal die Führung übernimmt und selber mal Sachen vorschlägt und selber mal Sachen organisiert und sie mal überrascht mit bestimmten Dingen. Ja. Und wie geht man damit um?
Also am ehesten kann man damit umgehen, indem man guckt, okay, wo kommt diese Erwartung her? Also habe ich quasi so ein Bild im Kopf, wie ein Mann zum Beispiel sein sollte. Ein Mann soll irgendwie die Sachen in meinem Haus reparieren können, ne, so, und soll so handwerklich begabt sein, soll anpacken können, soll ein Macher sein. Und was man sich dann auch fragen muss, habe ich denn so jemanden mir ausgesucht? Ne? Ja. Also, und das meine ich, was ich vorhin gesagt habe, mit Erwartungen verhindern oft, dass man die Person tatsächlich sieht, die man sich ausgesucht hat, weil man irgendwie denkt, ah, aber ich habe irgendwie gelernt oder ich habe mitbekommen, ein Mann ist so und deswegen habe ich die Erwartung an meinen Mann, dass der auch dazu passen soll. Und eventuell hat man sich aber in jemanden ganz anderen verliebt und verliert dann so ein bisschen aus den Augen, was denn eigentlich quasi die Talente oder die Charaktereigenschaften sind von dem Mann, der vor einem sitzt.
Was passiert, wenn diese, ich sag mal, unausgesprochenen Erwartungen nicht erfüllt werden?
Man ist enttäuscht. Man ist enttäuscht, wütend, traurig. Ne? Also das ist quasi immer so, und deswegen meine ich auch diese stillen Beziehungskiller, weil das nagt. Ne? So, das ist so meistens ja tatsächlich Enttäuschung. Okay, ich hätte das gerne so. Aber es passiert nicht. Und dann kommen vielleicht auch Selbstzweifel. Ne? War das jetzt überzogen, dass ich das mir so gewünscht habe? Und dann kommt es zum Streit. Das ist, ja, das sind oft tatsächlich die Erwartungen.
Und die machen dann letztendlich das, weil wenn man es nicht anspricht, klar, vielleicht spricht man es ja auch an, aber es ist so dieses Ständige, dieses Immer und Ständige. Und du hast in meinen Augen den wichtigsten Punkt gesagt, kann er das leisten, ja oder nein? Wenn ich zum Beispiel möchte, dass mein Mann, wenn ich jetzt unter Leuten bin, dass der irgendwie gemocht wird und ich irgendwie stolz auf ihn sein kann und sagen kann, guck, das ist er und ich mir das so wünsche, aber in Wirklichkeit vielleicht das so ist, dass er nicht so, vielleicht nicht so extrovertiert ist, sondern vielleicht ja so ein Mann ist, der zum Beispiel ist ihn sehr anstrengend, in Gesellschaft zu sein, vor allem in Gesellschaft, die er nicht so gut kennt. Oder die neue ist oder wo er das Gefühl hat, beobachtet zu sein, Familie, dass er da vielleicht eben nicht sich so verhält, wie du ihn zum Beispiel kennst oder erwartest oder wünschst. Und er dann an einen Punkt kommt, wo von ihm Sachen verlangt werden, die er vielleicht gar nicht leisten kann.
Genau, also genau das ist der Punkt. Ne? So, dass man im besten Falle hat man sich ja einen Mann ausgesucht, der einem gefällt und nicht einfach nur irgendwie jemanden genommen. Und wenn man jemanden genommen hat, der einem gefällt, dann gibt es ja Eigenschaften, ne, die du total gerne magst. Und dafür dann auch offen zu sein, okay, was kann ich von dieser Beziehung erwarten? Ne, man darf natürlich trotzdem Wünsche haben. Ne? Man darf sich wünschen, ich wünsche mir von dir, dass du mal mit mir irgendwie auf eine Party gehst, von Freunden, so. Ich weiß, dass dir das schwer fällt. Ich weiß, dass du es nicht so gerne machst, aber es wäre wirklich irgendwie mein Wunsch, dass du mich dahin begleitest. Und in dem Moment, wo man das dann ausspricht, ist es schon keine Erwartung mehr, sondern dann tritt man an den anderen heran und hat einen Wunsch und ist auch offen dafür, quasi, dass er vielleicht sagt, boah, das ist aber für mich immer super anstrengend und dann gibt's da so Leute, ne, mit denen verstehe ich mich nicht so gut, aber dir zuliebe, ne, kann ich das mal machen. So. Ist natürlich jetzt der beste Fall, hat dann aber eher, ne, was von Also man hat dann dabei kommuniziert. Man hat ausgedrückt, was man sich wünscht, und man hat nicht einfach erwartet und saß dann da und dachte, wieder will der nur zu Hause bleiben und ich würde eigentlich viel lieber weggehen.
Dann wird man ein bisschen sauer auf ihn, aber spricht es auch nicht an.
Enttäuscht.
Genau, meistens, enttäuscht. Ja. Okay. Gibt es noch eine andere Sache, die dir begegnet in der Beratung, wo du sagen würdest, du, das ist ein Beziehungskiller, der ist still und heimlich, aber mächtig?
Ja, das ist der falsche Fokus. Und zwar der falsche Fokus, was vor allen Dingen so ein, die Beziehung hat gar keinen richtigen Platz, beziehungsweise vielleicht nimmt die Beziehung auch immer weniger Platz ein, weil einfach ganz viele Sachen wichtiger erscheinen, wie berufliche Sachen, Hobbys, Freunde. Und wenn andere Sachen so groß werden, ne, dann nimmt die Beziehung immer weniger Raum ein. Und ja.
Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, er arbeitet den ganzen Tag, dann kommt er nach Hause, dann isst er was und dann setzt er sich an den Computer und dann ist er 3 Stunden lang nicht ansprechbar und dann ist es abends und du denkst dir, wo sind wir hier?
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Liebe Unplugged ist ein Herzensprojekt von liebe-sex-zärtlichkeit.de. Dort unterstützen Bela und ich dich bei Fragen rund um Liebe, Beziehung und Herzschmerz und geben dir Impulse, die dir im Alltag wirklich weiterhelfen. Wenn du spürst, dass du dir in deiner Beziehung mehr Nähe, Klarheit oder Leichtigkeit wünschst, dann lass uns gemeinsam hinschauen. Den Link zum Coaching findest du in den Shownotes. Wenn du magst, kannst du uns auch gerne deine Geschichte schreiben. Wir freuen uns, von dir zu hören, und jetzt zurück zur Folge. Na, genau. Oder es gibt tatsächlich es gibt ja Leute, die haben sehr zeitaufwendige Hobbys, ne?
Wo du nicht Teil davon bist.
Genau, wo man nicht Teil davon ist, ne? Wie Motorradfahren, und dann ist man das ganze Wochenende irgendwie von Freitagnachmittag bis Sonntagabend nicht zu Hause. Das ist natürlich ein stummer Beziehungskiller, ne? Und das heißt natürlich nicht, dass man keine Hobbys haben darf, ne? Aber die Beziehung braucht einfach Aufmerksamkeit, ne? Ansonsten verhungert eine Beziehung. So, man muss der schon irgendwie was geben. Man muss da schon irgendwie sagen, okay, guck mal, wenn ich jetzt das ganze Wochenende Motorradfahren bin, Fahrradfahren bin, Angeln bin, was auch immer, ne, dann räume ich uns aber trotzdem vielleicht das Wochenende drauf, vielleicht unter der Woche mehr, aber ich räume uns dann trotzdem Paarzeit ein.
Nähe entsteht nicht zufällig. Sie braucht Pflege.
Mhm, genau, so kann man es sagen.
Okay, gibt's da irgendwelche Lösungen für? Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber...
Also ich finde immer, dass sehr wichtig ist, das ist jetzt eine ganz große Überraschung, aber dass es sehr wichtig ist, miteinander zu reden, ne? Und auch wenn man weiß, okay, ich bin jetzt vielleicht mal beruflich oder aus Hobbygründen einfach 10 Tage nicht zu Hause, dass man trotzdem regelmäßig Kontakt hält, ne? Dass man trotzdem sagt, ey, lass uns dann, ne, so schade, dass du weg bist, lass uns doch jeden Tag aber 10 Minuten einmal kurz miteinander telefonieren zum Beispiel. Also, dass man trotzdem in Kontakt bleibt und sich vielleicht auch in Phasen, wo das dann halt mal so ist, dass die Beziehung ein bisschen weniger Aufmerksamkeit kriegt, dass man sich da so kleine Routinen einbaut quasi, die wieder...
Kleine Rituale auch.
Genau, die wieder Verbindung schaffen. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist, dass es nicht immer nur eine Person ist, die zurücksteckt und quasi immer alles tolerieren muss, immer sagt, ja, ey, alles gut, ne, ich respektiere das, ich akzeptiere das, sondern dass das so ein bisschen so ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Und wenn es halt nur der eine ist mit diesem aufwendigen Hobby oder mit dem großen, mit dem Beruf, wo man viel unterwegs ist, dann wirklich ganz bewusst zu sagen, du, ne, ich habe jetzt 2 Wochen lang, hatte ich dich echt wenig, und das, ich wünsche mir das echt irgendwie, dass wir uns auch mal wieder als Paar sehen und dass man sich dann quasi kleine Inseln sozusagen einbaut, wo man wieder zueinander findet. Auch so ein bisschen als, okay, wenn ich jetzt 2 Wochen lang total beschäftigt war, danach, ne, kommt eine bessere Zeit und dann komme ich dir wieder entgegen und dann gebe ich uns auch wieder Zeit für die Beziehung.
Und es muss auch eingehalten werden. Ja. Weil was ich oft erlebe ist, große Ankündigungen.
Ja.
Ja, ich musste jetzt viel arbeiten, das war alles viel. Ich war viel, viel weg, ich war beschäftigt, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich war super gestresst. Aber bald ist es vorbei und dann holen wir das alles nach.
Genau.
Aber dieser Punkt rückt immer in die Ferne.
Ja, das Beispiel, was du gesagt hast, ist natürlich auch super unkonkret, ne? In solchen Momenten sollte man dann ihn dazu animieren, das ein bisschen konkreter zu machen. Wann ist denn bald und was könnten wir denn dann machen? Wozu hättest du denn Lust?
Legen wir das jetzt auch fest.
Genau. Und das ist natürlich immer Voraussetzung für die ganze Kommunikation ist immer, dass Kommunikation ist der erste Schritt und die Taten, die dann folgen, ist der zweite Schritt. Und das sollte passieren.
Ich finde, das ist eine gute Überleitung zum nächsten Punkt. Und zwar in so Situationen, wo zum Beispiel der eine Partner dem anderen Partner sagt, du hast ein Hobby, ich respektiere das, aber das übernimmt gerade hier Überhand. Du bist kaum irgendwie bei uns, kaum bei den Kindern, du bist immer irgendwie mental woanders. Und dann sagt der andere Partner, du hast überhaupt gar kein Verständnis dafür, ich entspanne mich dort, ich brauche das, ich muss mir da irgendwie meinen Ruhepunkt gönnen. Und er wirft dir sozusagen vor, fehlendes Verständnis zu haben. Mhm. Und in meinen Augen ist fehlendes Verständnis, Überraschung, ja, aber einer der großen Beziehungskiller.
Genau, und an der Stelle würde ich das Beispiel dann tatsächlich umdrehen, weil was ja wirklich der Fall ist in dem Beispiel, was du genannt hast, ist, dass er kein Verständnis, also fehlendes Verständnis für sie hat, weil sie sagt, mir fehlt hier was, ne? Du fehlst mir für unsere Beziehung.
Und er sagt, ich brauche was.
Genau, und er verteidigt sich nur, ne? Und daran sieht man immer so eine Dynamik, die ja, wo es nicht darum geht, den anderen wirklich wahrzunehmen, sondern wo es vielmehr darum geht, okay, beide wollen irgendwie ihre Sachen durchsetzen und der andere hört zwar die Worte, nämlich du fehlst mir und ich wünsche mir, dass du auch mal wieder zu Hause bist, aber anstatt darauf einzugehen, kommt dann so eine Verteidigungshaltung. Ja. Und das bedeutet meistens Streit, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, dann kommen die Vorwürfe, du gönnst es mir nicht und was auch immer da kommt. Und am Ende ist man nicht lösungsorientiert. Man findet nicht zueinander.
Genau, man beharrt nur auf den unterschiedlichen Positionen. Ne? Der eine macht seinen Standpunkt deutlich, dass er die Situation doof findet und der andere macht seinen Standpunkt deutlich, dass er quasi gerade nicht anders handeln kann und dass er das braucht.
Und die Lösung wäre?
Es kommt nicht zu einem Einverständnis.
Und was wäre die Lösung?
Tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich zuhören. Also nicht nur die Worte,
sondern verstehen.
Wirklich verstehen. Nicht nur die Worte, ne? Wenn jemand sagt, ey, ne, schon wieder bist du weg. So, das, ne, langsam nervt mich das. So, das ist natürlich im ersten Hören hat man dann das Gefühl, okay, ich muss mich jetzt verteidigen. Meine Partnerin ist sauer auf mich. Aber was sie ja eigentlich sagt, ist, ich vermisse dich. Ich vermisse Zeit zu zweit. Ich wünsche mir mehr Miteinander. Und das rauszuhören ist natürlich wahnsinnig schwierig, wird aber sehr viel leichter, wenn man quasi mit so einer Grundhaltung an den Partner rantritt, ihn wirklich verstehen zu wollen und auch wirklich das Beste für den anderen zu wollen.
Wenn ne, beide weil, das wollen, dann
genau,
klappt das ne, sehr
weil,
gut.
Weil wenn man das Beste für seinen Partner will, dann hört man ihm zu und dann sieht man auch, wenn er unzufrieden ist oder wenn er unglücklich ist und dann möchte man das ja gerne lösen, weil im besten Fall ist man in einer Beziehung, wo man gerne auf sich aufpasst, gerne dafür verantwortlich ist oder beziehungsweise gerne möchte, dass es dem anderen gut geht.
Und am Ende muss man Vereinbarungen treffen, die beide einhalten und dann findet man einen Kompromiss, sodass beide zumindest Teile ihrer Wünsche durchsetzen können, sodass es für beide akzeptabel ist.
Ja. Ich bin in dem Fall ja immer kein ganz so, also Kompromisse können sehr gut sein, aber ich bin ja manchmal kein großer Fan von Kompromissen.
Ich bin Fan von Kompromissen, solange sie eingehalten werden.
Ja, bei Kompromiss muss ich immer daran denken, dass letztendlich vielleicht Situationen entstehen, mit denen beide gar nicht so richtig glücklich sind. Also wenn er dann sagt, ich bin das ganze Wochenende da und sie sagt, das finde ich aber doof.
Dann fahr nur einen Tag?
Dann fährt er vielleicht tagsüber irgendwie irgendwo hin und kommt dann abends gestresst wieder. Ja. Und sie sitzt dann abends da und dann ist er zwar da und dann ist es zwar ein Kompromiss, dass er nicht das ganze Wochenende weg ist, aber letztendlich sind beide unglücklich.
Aber es ist ein schlechter Kompromiss in meinen Augen.
Genau, tendiere dann ja eher dazu zu sagen, guck mal, mach das Wochenende, aber ich
hol
möchte
dir was
gerne,
im Gegenzug.
Genau, ich möchte gerne, ne, dann lass uns aber das Wochenende drauf wirklich zu zweit irgendwie was Schönes machen, eine Wanderung machen, in die Therme fahren, irgendwo einen Kurztrip irgendwo hin machen, dass man dann eher zu dem, ja, dass beide einfach zu ihrem Recht kommen.
Noch eine weitere Sache, die mir auch immer wieder begegnet, was ist das mit dem Vergleichen? Also ich habe zum Beispiel beobachtet, dass jetzt auch durch Social Media und generell ist natürlich eng verknüpft mit so dieser Erwartungshaltung vom Anfang. Aber man beginnt irgendwo sich zu vergleichen mit anderen und dann vermeintlich den Kürzeren zu ziehen.
Also Vergleiche sind das eine, was unter dem Punkt gehört. Und der große Punkt sind die kritischen Einflüsse. Und das können natürlich Vergleiche sein. Gerade wenn man bei Social Media sieht, ah, die sind glücklich, die sind schon wieder im Urlaub, die haben schon wieder Paarzeit und die sehen so verliebt aus und er hat ihr Blumen mitgebracht und dann, das hat man die ganze Zeit so als ständiges Rauschen in seinem Handy und ja, vergleicht sich dann.
Automatisch. Ne?
Oft automatisch und denkt, ah, ich bin gar nicht so glücklich, mein Mann bringt mir gar nicht so viel mit. So, und das macht natürlich, ja, das macht einfach total unzufrieden.
Eine sehr, sehr große Frustrationsquelle.
Genau, deswegen Social Media muss man immer...
Kritische Einflüsse gibt es aber auch noch mehr, zum Beispiel Familie, ne?
Genau, nicht immer, ne?
Familie muss nicht sehr unterstützend.
Familie muss nicht immer ein kritischer Einfluss sein. Aber natürlich, es gibt Freunde und Familie, ne? Wenn man weiß, ah, okay, die sind zum Beispiel nicht positiv mir gegenüber eingestellt. Und immer, wenn ich nicht dabei bin, oder dem Mann gegenüber, und immer, wenn ich nicht dabei bin, dann wird über mich getuschelt oder trenn dich, der ist nicht gut für dich.
Du hast was Besseres verdient.
Genau, und solche Einflüsse, natürlich beeinflusst das ein und beeinflusst das auch eine Beziehung.
Und noch ein letzter Punkt, kritische Einflüsse, gut gemeinte Ratschläge, ja, von der Freundin zum Beispiel, die dann am Ende mehr Unsicherheit erzeugen als irgendwie Lösung.
Ja, hat auch oft was mit, also dieses kritische Einfluss ist ganz eng verwachsen mit den Erwartungen. Also wenn die Freundin einem sagt, ey, wenn er dich lieben würde, dann würde er dir dann schreiben. So, der wartet dann doch nicht 3 Stunden, um dir zu antworten. Natürlich stülpt sie dann dem Mann in dem Falle irgendwelche Erwartungen über, die sie vielleicht an ihren Mann stellen würde, aber ihr Mann oder ihr zukünftiger Mann oder wie auch immer, ist ja ein ganz anderer als den du hast.
Und wenn sie dazu neigt, mit zweierlei Maß zu messen, würde sie es in ihrer Beziehung vielleicht gar nicht anwenden, aber sagen, allgemein würde man das so denken und dann von dem allgemeinen Fall auf deinen Fall schließt.
Genau, die beste Freundin will einen immer nur beschützen und bewahren, im besten Falle, und neigt dazu, aber natürlich dadurch vielleicht etwas überkritisch zu sein.
Und übervorsichtig.
Ja, aus einer guten... oft positiven Intention heraus, aber gut gemeint ist nicht gut gemacht, wie man so schön sagt.
Okay, also es gibt kritische Einflüsse. Was kann man da machen? Wie kann man die so ein bisschen irgendwie, dass man sich nicht immer vergleicht, dass man irgendwie die Meinung der anderen irgendwie respektiert, aber nicht allgemeingültig werden lässt, sodass es einen in seiner Beziehung behindert.
Dazu hilft immer, die Beziehung irgendwie so als Ganzes zu betrachten und nicht nur, ne, wir hatten jetzt Social Media als Beispiel, meistens, wenn man sich vergleicht, dann vergleicht man sich ja in ein Ding, zum Beispiel in dem, die hat schon wieder Blumen gekriegt, die sind schon wieder, haben schon wieder Paarzeit, die sind schon wieder beim romantischen Essen, so, das ist ja immer nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil dieser Beziehung. Mehr kriegt man ja auch gar nicht zu sehen, ehrlicherweise. Und die Beziehung, die man hat, die ist ja aber viel vollkommener als nur das. Und quasi diese Beziehung als Ganzes zu betrachten und nicht als eine Beziehung sollte so sein, dass das und das immer da ist, sondern unsere Beziehung ist individuell. Wir sind beide unterschiedliche Personen oder alle sind unterschiedlich. Und deswegen ist die Beziehung immer, man muss die Beziehung immer als eigenes definieren.
Verstehe. Eine andere Sache, die ich da auch hinzufügen würde, ist, es ist natürlich auch eine Inszenierung. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass man dann hört, ach, die haben sich getrennt? Hätte ich ja nie gedacht. Die waren doch erst neulich auf dem Pärchendate.
Ja. Genau, bei Social Media muss man immer aufpassen. Ne?
Also
das ist einfach nicht das echte Leben oft, was man da gesagt wird. Und auch wenn, also das, was ja auch gar nicht geht, das ist gar kein pauschaler Vorwurf an alle, die da stattfinden, aber man hat ja nur eine begrenzte Auswahl an Bilder, die man am Tag so zeigt oder an Videosequenzen. Und natürlich gibt's da aber, also das Leben ist ja sehr viel kompletter einfach als diese kurzen Ausschnitte.
Und man muss sich ja auch auf sein eigenes Glück fokussieren und nicht das vermeintliche Glück der anderen.
Und nicht, also vergleichen ist immer der erste Schritt, um unzufrieden zu sein. Ne? Weil bei Vergleichen, die sind nie vollständig und meistens vergleicht man ja auch nur, wenn man selber gerade das Gefühl hat, irgendwas läuft gerade nicht gut.
Das stimmt. Also man kann sich inspirieren lassen, aber nicht negativ dieses Gefühl haben durch den Vergleich, dass man sagt, ah, jetzt zeigt es eigentlich nur, wie wenig ich habe, was für ein Mangel da herrscht. Mhm. Und Mangel, wie gesagt, ist Unzufriedenheit pur und es wird an der Beziehung nagen. Was hältst du denn von so Dingen wie Ängste in der Beziehung?
Ist natürlich ein großer Beziehungskiller. Sowohl die Angst vor Nähe als auch die Angst vor Verlust. Es ist beides sehr, sehr schwierig, damit umzugehen für den jeweiligen Partner. Und auf jeden Fall ein Beziehungskiller, wenn zum Beispiel nach einer Phase der Nähe immer wieder eine Rückzugsphase kommt, ist das schwierig. Es ist aber auch schwierig, wenn die andere Person sehr klammert und in allem, was außerhalb der Beziehung ist, irgendwie eine Gefahr für die Beziehung sieht. So, das sind beides, ja, Sachen, die oft sehr schädlich für eine Beziehung sind.
Ja, ich finde, das Problem bei Ängsten ist, wenn man in einem Angstzustand ist, dann handelt man anders. Man wird irgendwie angstgesteuert. Angst hört sich jetzt sehr doll an, aber es kann ja auch eine leichte, latente Furcht sein. Also Angst ist ja so ein großes Wort oder ein sehr großes Unbehagen. Und das macht, dass man auf einmal irgendwie anders sich verhält. Zum Beispiel, wenn ich Angst habe, abgelehnt zu werden, dann kann ich natürlich verschieden reagieren. Es gibt Leute, die werden dann wütend und lehnen dich dann auch ab. Ja? Andere Leute fangen dann an, sehr, sehr unsicher zu werden und noch mehr geben zu wollen und ein bisschen zu klammern. Aber im Grunde genommen, die Angst macht, dass du dich nicht so verhältst, wie du eigentlich bist.
Genau, weil auch Angst den Fokus verengt und dadurch, Angst macht immer auch kleine Handlungsspielräume, verengt den Fokus dahin, dass man tendenziell eher das Negative sieht, das quasi wo eine Gefahr lauert und nicht mehr das Gute. Ne? Deswegen, also Angst, egal ob jetzt vor Nähe oder vor Verlust, ist auf jeden Fall, ja, was, wovor man eigentlich eine Beziehung schützen muss.
Genau, auch so Dinge wie, es gibt ja Ängste, die sind älter als die Beziehung. Aber sie spielen, meistens ist es sogar so, aber sie spielen dann in der Beziehung trotzdem eine Rolle. Misstrauen zum Beispiel. Das sind so typische Dinge, man hat schlechte Erfahrungen gemacht. Und jetzt fällt es einem wirklich schwer, irgendwie loszulassen, sich fallen zu lassen, zu vertrauen.
Genau, man darf die Angst halt nicht zu groß werden lassen, ne? Also man darf Angst haben und man darf auch verlustängstlich sein, man darf auch Angst vor Nähe haben, aber eher dem Gefühl Platz zu geben, auch im besten Falle in Kommunikation mit dem Partner und nicht quasi die Angst, das Steuer der Beziehung übernehmen zu lassen, dass man dann nur noch quasi in der Beziehung handelt und nur noch versucht, okay, ich muss irgendwie diese Angst in Schach halten, weil dann ist es meistens, ne, indem man zum Beispiel stark kontrolliert oder auch zurückzieht und sagt, boah, das ist mir jetzt alles zu viel, ich bin jetzt erstmal weg. Oder sich halt überanpasst, ne, so das sind dann so die unterschiedlichen Strategien. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist eigentlich schon immer sehr, sehr viel gewonnen, weil dann kann man diesen Kreislauf, der dann entsteht, quasi durchbrechen. Ein weiterer stiller Beziehungskiller und der knüpft da so ein kleines bisschen an, ist die fehlende Selbstverbindung. Also sich selber nicht so richtig spüren, beziehungsweise sich in Beziehungen zu verlieren und doch in einer Beziehung die Tendenz haben, immer weiter von sich selber wegzugehen, indem man sich seinem Partner anpasst oder halt sehr an der Beziehung arbeitet und immer, ja, nur den anderen im Blick hat oder auch die Beziehung im Blick hat und sich selber, ja, aus den Augen verliert.
Das sind so typische Sachen, dass man die Fühler im Außen hat.
Genau, diese sogenannten Fühler. Es gibt da dieses schöne Bild, die können entweder im Außen oder im Innen sein. Im besten Falle ist man sich dessen bewusst und kann das steuern. Wenn man die Beziehung zu oder wenn man die Fühler so sehr nach außen hat, dann verliert man den Kontakt zu sich selber. Ne? Und man gerät dann ja da rein, dass man einfach viel funktioniert, auch oft seine Grenzen nicht mehr richtig wahrnimmt, die Grenzen dann nicht mehr richtig schützen kann. Und dadurch einfach in einem Prozess natürlich, das passiert alles nicht von heute auf morgen, aber in einem Prozess sich selber in Beziehungen verliert.
Das passiert halt oft, dass man seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt und die stellt man so lange hinten an, bis sie dann runterfallen und dann irgendwie da unten liegen bleiben. Und dann vergeht die Zeit und irgendwann hat man das Gefühl, dass man selber irgendwie nie zum Zuge kommt. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man sehr, sehr aufpassen muss. Weil das die Quelle ist und Ursache für viele Dinge, die daraus resultieren. Mhm. Sehr viel Frust, sehr viel Unzufriedenheit, sehr viel Vorwürfe unter Umständen, sehr viel angstgesteuertes Verhalten.
Genau, und es gibt halt, also ich glaube, dass Frauen dazu mehr tendieren, ihre eigenen Bedürfnisse nicht richtig wahrzunehmen, weil es einfach in der Biologie eine Phase gibt bei Frauen, die einfach dazu gemacht ist, nämlich wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann ist das eine Phase, wo die eigenen Bedürfnisse nicht an erster Stelle stehen, sondern die von dem Kind. So, deswegen ist, glaube ich, liegt es sehr in der Natur der Frau, das einige Zeit sehr gut zu machen. Im besten Falle findet man aber wieder zurück. Das heißt, und man kennt das ja auch aus dem Alltag, ne? Natürlich ist es manchmal so auch phasenweise und auch bei Männern natürlich, dass man seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt für die Familie, für den Job und irgendwie funktioniert oder weil gerade irgendwie einfach irgendein Schicksalsschlag war oder sonst irgendwas, ne? So, also wir können das als Menschen. Wir können sagen, meine Bedürfnisse hat nicht erste Priorität, sondern nur zweite und vielleicht auch manchmal nur dritte. Zeitlich begrenzt ist das okay, aber der Weg zurück ist oft eine Übung, weil es oft eine Übung ist, die Fühler wieder nach innen zu richten, zu wissen, ah, okay, wie fühlt sich das denn nochmal an, dieses Gefühl beziehungsweise das Bedürfnis, was hinter dem Gefühl steht. Ne? Und das ist einfach eine Trainingssache und genauso wie man sich das abtrainieren kann, kann man sich das aber auch wieder antrainieren.
Das ist sehr schön gesagt. Es gibt noch eine Sache, die du gerade erwähnt hast. Ein letzter Punkt, den ich jetzt aufmachen möchte. Alltag und Routine. Ich habe oft in der Beratung das Gefühl, dass Alltag und Routine sowohl eine Quelle von Stärke sein kann in einer Beziehung, als auch eine Quelle von sehr viel Unzufriedenheit.
Natürlich kann der Alltag ein Beziehungskiller sein, ne? Ich würde das mit so ein bisschen in die Kategorie mit falscher Fokus nehmen, ne? Weil, wie wir ja schon gesagt haben, eine Beziehung braucht Aufmerksamkeit und da muss man einfach gucken, okay, in welchen Punkten finden wir wieder zueinander. Auch Leidenschaft ist da durchaus ein Thema, gerade in längeren Beziehungen, ne? Wie können wir die Leidenschaft weiter behalten oder auch wieder neu entfachen? Solche Sachen spielen auf jeden Fall eine Rolle und der Alltag kann dann ein sehr großer Beziehungskiller sein, weil wenn man in so einem Rhythmus drin ist und sich selber so ein bisschen aus den Augen verliert, dann legt man den Fokus nicht auf die Beziehung, sondern auf alle anderen Sachen, die sonst noch so passieren.
Ich finde, Alltag ist erstmal eine gute Sache. Alltag gibt irgendwie Orientierung, dass man übt sozusagen zu funktionieren und man lernt sich irgendwie gut kennen, aber es muss irgendwie ein gemeinsames Erleben geben, was über den Alltag hinausgeht. Man muss irgendwo neuen Input sich manchmal holen. Man muss mal irgendwie Dinge tun, die mal was anderes sind und die auch vielleicht ein bisschen, ich sag jetzt mal, aus dem Alltag ausbrechen. Sei es, dass man mal zusammen in den Kletterpark geht oder was auch immer. Dass man irgendwo mal gefordert wird, dass man irgendwo auch mal die großen Gefühle wieder hat.
Genau, und dass man auch einfach nicht, eben nicht immer nur den Alltag lebt, sondern dass man zwischendurch auch mal wieder sich darüber bewusst wird, ah, okay, es gibt ja noch was anderes, ne? Und, oh, hier erkenne ich ja ganz neue Seiten an meinem Partner, die ich, ja, einfach lange nicht mehr gesehen habe. Oder vielleicht sogar noch nie.
Ja, und dann auch vergessen habe, dass es die gibt.
Ja.
Also, Alltag und Routine, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, da ist das Feuer raus, das ist eine relativ einfache Sache, die man beheben kann. Da muss man sich nicht viele Gedanken machen, man muss nur aktiv werden. Man muss irgendwie sich in neue Umgebungen erleben, gemeinsam. Man muss sich ein bisschen fordern. Man darf auch mal so Dinge machen, wo man vielleicht ein bisschen überfordert ist, aber alles im Spaß, alles im Spiel, alles in irgendwie einer Umgebung, wo man gemeinsam an der Sache arbeitet und nicht gegen.
Auf jeden Fall. Und was hoffentlich deutlich geworden ist, unglückliche Beziehungen entstehen meistens nicht über Nacht, sondern es ist tatsächlich ein Prozess. Es ist ein schleichender Prozess und sich dieser Prozesse so ein bisschen bewusst zu werden, ist der erste Schritt, um da so ein bisschen gegenzulenken und um eben nicht unglücklich zu werden, sondern um glücklich miteinander zu werden.
Vielen Dank, Isabella.
Ich danke dir. Das war's für heute bei Liebe Unplugged. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen und dir vielleicht neue Impulse für deine eigene Beziehung gegeben. Wenn du Fragen hast, uns Feedback geben möchtest oder ein Thema auf dem Herzen hast, über das wir hier sprechen sollten, dann schreib uns gerne. Du erreichst uns per Mail unter podcast@liebe-unplugged.de oder ganz unkompliziert per Direct Message auf Instagram unter isabella.liebeunplugged. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine Bewertung. Neue Folgen gibt es übrigens jeden Sonntag und Donnerstag. Also abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke, dass du heute wieder dabei warst und wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.